Fokus Aufsichtsrat. Das Update für starke Mitbestimmung. Ein Podcast des Instituts für Mitbestimmung und Unternehmensführung der Hans-Böckler-Stiftung.
Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fokus Aufsichtsrat. Mein Name ist Linda Achtermann und mit mir hier ist
Annie Münzberg vom IMU. Auch ein herzliches Willkommen von mir und auch hallo an dich, liebe Linda.
Sehr schön, wir befinden uns jetzt hier in unserer vierten Folge inzwischen. Der Ablauf ist uns allen klar. Am Anfang gibt's den News-Part. Du bringst den mit, Annie. Was hast du denn für uns heute?
Bevor wir heute in die ernsten Themen des Tages oder vielleicht auch dieser Zeit einsteigen, habe ich noch ein bisschen was zur Auflockerung mitgebracht. Ganz kurz vielleicht, um dich abzuholen. Und zwar habe ich mich letztens mit einem Kollegen darüber unterhalten. Wir haben beide Kinder, die natürlich auch diese ganzen Kinderwissenssendungen schauen. Und die haben ja ganz oft diese Fragen am Anfang mit der Auflösung am Ende. Und ganz ehrlich, ich lerne, also Naturwissenschaften sind jetzt nicht so meine Disziplin. Und selbst ich lerne dabei regelmäßig noch ganz wertvolle Inhalte. Ich dachte, wir könnten das hier auch mal ausprobieren, weil du bist ja mittlerweile auch eine richtige Expertin, musst dich hier auch in unsere teilweise vielleicht etwas trockenen Themen einarbeiten. Und ich dachte, wir könnten das auch mal machen. Und ich bringe heute mal eine Frage für dich und natürlich auch für all unsere Hörerinnen und Hörer mit.
Okay. Und die gibt's jetzt hier am Anfang und am Ende lösen wir sie erst auf, ja?
Genau, ja, wir lösen sie am Ende erst auf. Das hat natürlich auch so ein bisschen den Vorteil, dass du noch Zeit hast zwischendurch, ein bisschen zu googeln, in unserem Mitbestimmungsportal zum Beispiel, weil da findet man die Antworten nämlich auf jeden Fall.
Okay, ja. Dann bin ich gespannt auf die erste Frage, die du jetzt heute mitgebracht hast. Wie lautet die denn?
Du weißt ja bestimmt noch sehr gut, dass wir in der letzten Folge mit Sebastian über den Olympus-Fall und das EuGH-Urteil gesprochen haben bezüglich der Mitbestimmungsvermeidung. Und da würde ich gerne von dir wissen, was du denn denkst, wie viele Beschäftigte in Deutschland von Mitbestimmungsvermeidung oder Ignorierung betroffen sind. Wichtig an der Stelle ist, ich beziehe mich hier auf die letzten belastbaren Zahlen aus 2022.
Okay, das ist natürlich jetzt, da stehe ich im Spotlight, nachdem du vorher mich schon so gelobt hast, dass ich mich so gut einarbeite in eure Themen.
Ja, doch.
Da möchte man ja jetzt gar nichts Falsches sagen. Ich würde schon sagen, dass es in Millionen geht.
Ja.
Einfach weil wir ja schon im Gespräch mit Sebastian, wir haben ja über den Olympus-Fall gesprochen, aber trotzdem haben wir ja auch so ein bisschen Rückschlüsse darauf gezogen, wie ist die Gesamtsituation. Und da wurde ja schon deutlich, das ist ernst. Mhm. Also Mitbestimmungsvermeidung ist jetzt nicht ein Thema, was jetzt nur einzelne Unternehmen betreiben. Aber eine genaue Zahl, reicht es an dieser Stelle, wenn ich erstmal sage, Millionenhöhe?
Ja, das ist in Ordnung, glaube ich. Also das ist ja schon so ein breites Spektrum. Das ist in Ordnung. Ja, da bin ich gespannt, was du dann hinterher zur Auflösung sagst.
Okay.
Ja.
Nach unserem jetzt lockeren Einstieg mit der Quizfrage hattest du schon angekündigt, wir wollen heute aber auch über andere aktuelle ernste Themen sprechen. Was meinst du damit?
Also es ist ja das heutige Thema, was ich auch unter anderem mitgebracht habe, ist schon wie ein Lauffeuer durch die Presse gegangen. Und zwar geht es um die Situation zwischen VW und der IG Metall. VW hat die seit 30 Jahren bestehenden Vereinbarungen und Verträge mit der IG Metall ja gekündigt. VW ist der größte private Arbeitgeber in Deutschland und eine echte Bastion der Mitbestimmung. Und das ist natürlich eine sehr unschöne Perspektive für die Beschäftigten und zeigt uns nochmal die Fragilität von Arbeitnehmerrechten und Arbeitnehmerfreundlichkeit in der derzeitigen wirtschaftlichen Lage Deutschlands auf.
Genau, diese Nachricht von Volkswagen ist wirklich erschütternd. Du hast es gerade so schön gesagt. Es ging wie ein Lauffeuer durch die Presse und ich glaube, ich habe das in diesem Podcast noch gar nicht geteilt, aber ich selber bin Urwolfsburgerin. Also ich bin da geboren und aufgewachsen. Und deswegen ging diese Nachricht auch wie ein Lauffeuer durch meine Familie und den Freundeskreis. Also mein Vater war Betriebsrat, hat bei Volkswagen gelernt, Gewerkschaftssekretär. Alle, wirklich alle Freunde aus dem Abi haben sich bemüht, während ich gesagt habe, oh nee, ich will, glaube ich, lieber weg, haben sich bemüht, bei Volkswagen reinzukommen. Und wenn du das geschafft hast, ein duales Studium oder den Ausbildungsplatz, den du wolltest, dann war das das goldene Ticket. Das war für uns klar, als nächstes kommt das Haus, du kannst dir schnell ein Auto leisten und es war sicher. Und für uns und für mich auch nie so, dass es mal eine Zukunft geben könnte, in dem ein Job bei Volkswagen nicht sicher wäre. Und mit dazu gehörte natürlich auch, so gesagt, eine große Bastion der Mitbestimmung. Ist ja völlig richtig. Also es gab einen Organisationsgrad immer im Werk von 90-95%. Ich habe da Praktika gemacht und auch als Studentin am Band gearbeitet. Das gehörte immer mit dazu, wenn man da angefangen hat, dann gleich im Betriebsratsbüro vorbeizuschauen oder beim Vertrauensmann oder der Vertrauensfrau. Und der Einfluss der Gewerkschaft war einfach immer spürbar und man hatte immer das Gefühl, das ist unser Werk. Ne? Mhm. Und deswegen ist das nochmal echt ziemlich einschneidend.
Ja, das glaube ich dir sofort. Und ich wusste natürlich jetzt schon vorher, dass du Wolfsburgerin bist. Vielen Dank, dass du diese ehrlichen und persönlichen Worte mit uns teilst. Mir tut das auch ehrlich leid, das Schicksal ja deiner Familie vielleicht auch was dranhängt oder von vielen Freunden und Bekannten. Das zeigt uns eben auf, ne, dass es viele persönliche Schicksale daran hängen. Du hast jetzt schon eins sehr Persönliches geschildert und wir sprechen ja insgesamt hier von 25.000 Menschen. Also wie viele Einzelschicksale da im Einzelfall noch dranhängen. Ich glaube, das kann man jetzt gerade noch gar nicht überblicken.
Das stimmt. Deswegen lass uns an der Stelle nochmal auch genauer draufschauen. Du hast schon gesagt, es wurden Verträge, die zwischen Volkswagen und der IG Metall bestanden, seit über 30 Jahren aufgekündigt. Insgesamt waren das 6 Tarifverträge, darunter den seit eben 30 Jahren bestehenden Tarifvertrag zur Beschäftigungssicherung und den Tarifvertrag zur unbefristeten Übernahme von Auszubildenden und Dualstudierenden. Und der Vertrag für die Beschäftigungssicherung läuft jetzt bis zum Ende des Jahres aus. 6 Monate später, es gibt so eine gewisse Schonfrist, aber 6 Monate später könnten dann betriebsbedingte Kündigungen möglich sein, also ab Juni 2025. Und außerdem ließ die Geschäftsführung auch noch verlauten, sie schließe in der derzeitigen Lage auch keine Werksschließungen aus. Der Grund: es fehle Geld. VW muss natürlich die Kosten senken, um auf dem europäischen und weltweiten Automobilmarkt mithalten zu können. Ja, und das macht den Hammer dann komplett.
Ja, genau. Soweit zur Argumentation des Vorstandes von VW. Die Reaktion von Gewerkschaftsseite, die ließ natürlich nicht lange auf sich warten. Daniela Cavallo ist VW-Betriebsratsvorsitzende und die hat ja auch schon sehr deutlich gesagt, dass jetzt eine neue Art der Unternehmensführung und Kultur eingeläutet wäre. Und hat sich bei einer Betriebsversammlung nach diesen Ereignissen vor 25.000 Menschen gestellt und den Vorstand ganz scharf kritisiert und auch nochmal gesagt, dass es nicht an den hohen Personalkosten läge, dass VW jetzt so in die Schieflage geraten ist, sondern eben, dass man einfach die technologischen Neuerungen verschlafen hätte und allgemein ein wortwörtlich Dokumentationsirrsinn herrsche. Sie plädierte für Bürokratieabbau, da langwierige Prozesse immer wieder den ganzen Wandel verlangsamen würde. Und die IG Metall hat eben auch in einer Pressemitteilung schon angekündigt, dass man an der Seite der Beschäftigten steht und notfalls dem VW-Management auch mit erbittertem Widerstand gegenüberstehe.
Und man muss sich an dieser Stelle auch nochmal bewusst machen, dass alles ist jetzt kurz vor dem Start der Tarifrunde in der Metall- und Elektroindustrie passiert. Hier gab es vom IG Metall-Vorstand eine Forderungsempfehlung von 7% mehr Entgelt und einem Plus von 170 Euro mehr für Auszubildende und Dualstudierende. Und natürlich wollte man auch in Wolfsburg mit dieser Forderung in die Tarifrunde starten. Und stattdessen geht es jetzt hier gefühlt um alles. Die erste Verhandlung gab es jetzt auch schon. Am 25.09. fand die statt, begleitet mit einer spontanen Aktion mit über 3.000 Beschäftigten, die nach Hannover gefahren sind und gezeigt haben, dass sie nicht damit einverstanden sind, was der Vorstand angekündigt hat. Und wir nehmen jetzt am 1.10. auf und bis jetzt ist noch nicht so wirklich ersichtlich, ob sich das Management auf die Forderungen der Gewerkschaft einlassen wird. Nach der ersten Verhandlungsrunde ist es wie so oft bei ersten Verhandlungsrunden in Tarifrunden so gewesen, dass sich da nichts bewegt hat.
Genau, ja, so kann man das sagen.
Annie, ich habe ja schon gesagt, dass mich diese Nachricht persönlich getroffen hat. Wie ist es denn bei euch gewesen im Institut? Wie habt ihr denn die Nachricht aufgenommen?
Ja, uns beschäftigt das ganze Thema natürlich auch. Wir sind sehr betroffen darüber, weil VW eben diese Bastion der Mitbestimmung war. Sie haben immer eng mit der IG Metall zusammengearbeitet. Und ja, wir sind bedrückt darüber, wir sind betroffen darüber, beobachten die Entwicklung natürlich auch ganz genau und hoffen natürlich, dass da noch ja Bewegung drin ist sowieso, aber natürlich auch im besten Sinne für die Mitbestimmung. Trotzdem oder vielleicht auch gerade deshalb ist es natürlich auch klar, dass wir unsere Arbeit hier weitermachen und uns das nochmal vor Augen gehalten wird, dieser Tage, wie wichtig es ist, sich für Mitbestimmung und Demokratie am Arbeitsplatz einzusetzen, ne? Und ein paar Tage nach diesem Vorfall, so nenne ich es jetzt mal, hat die Engineering- und IT-Tagung stattgefunden. Die hat die IG Metall zusammen mit der Hans-Böckler-Stiftung in Hannover veranstaltet. Ja, da hat Christiane Benner auch nochmal den Fokus auf die KI gelegt als großen Wettbewerbsfaktor für den Wirtschaftsstandort Deutschland. und gesagt, dass eben ein großes Augenmerk darauf gelegt werden muss, dass diese Implementierung der Technologien nicht zum Nachteil der Beschäftigten ausfallen. Wie das Ganze funktionieren kann und ausgelegt werden kann, wurde dann in verschiedenen Panels erarbeitet. Es wurde über diesen AI Act, beziehungsweise deutsch dieses KI-Gesetz der EU diskutiert, über das wir hier auch im Rahmen des Newsparts schon mal gesprochen haben. Und die Klassifizierung eben auch von der KI. Und das zeigt eben, es gibt auch weitere Themen, die gestaltet werden müssen und die auch vorangetrieben werden von Gewerkschaftsseite, aber eben auch in Kooperation mit der Hans-Böckler-Stiftung.
Das ist richtig. Ich glaube, wie wir jetzt so einen Strich drunter ziehen können, ist, dass wir uns darauf einigen können, es bleibt erstmal abzuwarten, wie sich die Verhandlungen jetzt bei Volkswagen noch weiterentwickeln. Was allerdings im Vorfeld schon viel Beachtung gefunden hat, jetzt auch in der Berichterstattung, war die großzügige Dividendenausschüttung bei Volkswagen im letzten Geschäftsjahr von rund 4,5 Milliarden Euro. Und noch dazu ist der Vorstandsvorsitzende Oliver Blume mit einem Gehalt von 10,3 Millionen Euro im Jahr 2023 der Topverdiener unter den deutschen DAX-Vorständen.
Tja. Ja, das sind Summen, die kann ich mir nur schwer auf meinem Konto vorstellen. Und da bewegt man sich ja auch zugegebenermaßen in ganz anderen Sphären. Aber man muss auch dazu sagen, gerade ein Vorstandsgehalt ist etwas, worauf die Arbeitnehmervertreter und Vertreterinnen mit bestimmten Aufsichtsräten Einfluss nehmen können. Und wie das Ganze funktioniert, besprichst du jetzt gleich mit meinem lieben Kollegen Navid Ameli. Ich freue mich sehr, dass er heute die Zeit gefunden hat und hier ist und zusammen mit dir über die Vorstandsvergütung spricht.
Ich mich auch, dann lass uns reinhören. Mhm. 2023 meldete der Bayerische Rundfunk, dass ein Vorstandsmitglied im Schnitt 3,5 Millionen Euro jährlich in Deutschland verdienen würde. Wir sprechen da von DAX-Unternehmen. Gerade vorher habe ich mit Annie schon über den Vorstandsvorsitzenden von Volkswagen gesprochen, Oliver Blume, der 2023 10,3 Millionen Euro verdient haben soll. Das sind natürlich Beträge, bei denen wir alle im Kopf direkt anfangen, uns vorzustellen. Eine eigene Insel, eine Villa, ein sorgenfreies Leben. Und genau deswegen, weil das so horrende Summen sind, dreht die öffentliche Debatte sich immer wieder um die gleiche Frage, wenn es um das Thema Vorstandsvergütung geht. Nämlich, verdienen Vorstände wirklich das Geld, was sie auch verdienen? Und es ist, wie bei Fußballergehältern, eine nicht so einfach zu beantwortende Frage. Und noch viel pikanter, in Mitbestimmungskreisen ist das natürlich ein Reizthema. Denn in mitbestimmten Aufsichtsräten werden natürlich auch die Gehälter des Vorstandes festgelegt und gehen damit nicht einfach an der Mitbestimmung vorbei. Und in diesem Interview wollen wir mal versuchen, genauer hinzuschauen. Denn hinter der Vorstandsvergütung versteckt sich einer der größten Hebel der Unternehmensmitbestimmung. Wie dieser am wirksamsten genutzt werden kann, das bespreche ich jetzt mit Navid Ameli. Er hat seinen Themenschwerpunkt am IMU genau bei diesem Thema und ich freue mich, dich erneut hier in diesem Podcast begrüßen zu dürfen. Hi Navid.
Hi, hallo Linda. Ich freue mich, hier zu sein.
Beginnen wir doch einmal mit der Frage. Ich habe es versucht, schon so ein bisschen auf den Punkt zu bringen, aber ich glaube, du kannst es eigentlich auch noch besser. Warum ist denn dieses Thema für die Arbeit im Aufsichtsrat so relevant und unerlässlich?
Ja, also der Aufsichtsrat ist ja einerseits für die Bestellung des Vorstandes, aber eben auch für die Ausgestaltung des Anstellungsvertrags der Vorstände zuständig. Insofern ist das Thema Vorstandsvergütung eine Kernkompetenz des Aufsichtsrats in unserem dualistischen Boardsystem. Und das bedeutet eben, dass auch bei mitbestimmten Aufsichtsräten dann eben die Arbeitnehmervertreter auch verantwortlich für die Vorstandsvergütung sind. Und deswegen ist das Thema für uns auch gerade hier im IMU so bedeutend.
Und ich habe jetzt schon in der Anmoderation ein paar Zahlen untergebracht. Hast du vielleicht noch mal aktuellere Zahlen, als ich die jetzt genannt habe?
Ja, also deine Zahlen sind auf jeden Fall aktuell. Wir erheben aber auch unsere eigenen Zahlen, haben eine eigene Datenbank für die börsennotierten Unternehmen, die eben berichtspflichtig sind, was die Vorstandsvergütung angeht. Und da haben wir jetzt für das Jahr 2023, um einfach mal ein aktuelles Beispiel zu nennen, bei den Vorstandsvorsitzenden einen Betrag von 6,1 Millionen Euro als Medianwert und für ordentliche Vorstandsmitglieder, also alle Mitglieder des Vorstandes, die nicht der Vorstandsvorsitzende oder die Vorstandsvorsitzende sind, einen Betrag von 2,6 Millionen Euro. Und das sind eben Medianwerte und keine Durchschnittswerte. Das ist uns sehr wichtig, weil der Durchschnitt berücksichtigt im Gegensatz zum Median eben alle Zahlen einer Zahlenreihe und kann dadurch eben auch durch extrem hohe oder niedrige Werte beeinflusst werden. Der Median ist eben nur der mittlere Wert einer Zahlenreihe und ist deswegen nicht so anfällig für diese extremen Ausreißer. Denn das kommt eben da dazu, dass bei der Vorstandsvergütung extreme Unterschiede herrschen. Also an diesem Beispiel sieht man schon, Vorstandsvorsitzende verdienen deutlich mehr als ordentliche Mitglieder. Aber es gibt eben auch gravierende Unterschiede zwischen den Unternehmen. Bei deiner Anmoderation hast du das Beispiel von Volkswagen mit über 10 Millionen genannt. Es gibt eben auch Unternehmen im DAX mit unter 6 Millionen, wo der Vorstandsvorsitzende unter 6 Millionen verdient. Aber eben auch Unternehmen, wo dieser Betrag deutlich höher liegt. Also die Streuung, wenn du so willst, die Varianz ist extrem hoch. Und deswegen ist es so wichtig, den Median hier zu nutzen.
Streuung, Varianz, Veränderung. Das ist ein Stichwort, da würde ich gerne noch mal ein bisschen meinen Finger reinlegen, weil in der Vorbereitung auf die Folge habe ich viel Vorbereitungsmaterial ja auch von euch bekommen, mich eingelesen und bin dabei über eine Zahl gestolpert, die mich noch mehr zum Erstaunen gebracht hat als jetzt die Gehälter an sich. Und zwar, dass sich die Gehälter der Vorstände ziemlich krass von den Gehältern der Arbeitnehmenden in den Unternehmen entkoppelt haben. Also früher in den 90ern, so habe ich es gelesen, war das Vorstandsgehalt ungefähr immer so ein 14-faches eines normalen Durchschnittsgehalts eines Arbeitnehmers in dem Unternehmen. Und inzwischen ist es heute das bis zu 71-fache. Und da stellt sich mir so ein bisschen die Frage, wir haben es jetzt schon am Anfang etabliert, in mitbestimmten Aufsichtsräten gehört das zur Kernkompetenz, eben auch diese Gehälter festzulegen. Also in allen Aufsichtsräten, aber in mitbestimmten Aufsichtsräten sitzen eben auch Arbeitnehmervertreter drin. Und auch da fand so eine gewisse Entkopplung statt. VW ist da ein gutes Beispiel. Und da fragt man sich, wie kann das sein? Wie konnten sich die Gehälter so entwickeln?
Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage, die du da stellst. Und ich glaube, es gibt keine leichte Antwort darauf. Ich will versuchen, darauf zu antworten, indem ich einmal auf interne und externe Faktoren eingehe. Also interne Faktoren sind die quasi, die innerhalb des Aufsichtsrats selber stattfinden. Na, und da hast du ja gerade schon die Problematik angesprochen. Wir haben einen mitbestimmten Aufsichtsrat, wir haben Arbeitnehmervertreter und eigentlich könnte man sagen, die sollten doch ein großes Augenmerk darauf legen, dass eben diese Vertikalität, diese Spanne zwischen Vorstand und normalen Beschäftigten nicht so weit auseinander geht. Nun ist es aber so, und das habt ihr sicherlich hier in dem Podcast auch schon besprochen, dass wir auch in paritätisch mitbestimmten Aufsichtsräten die Doppelstimme des Aufsichtsratsvorsitzenden haben. Das heißt, de facto besteht ja kein real ausgeglichenes Machtverhältnis innerhalb des Aufsichtsrates. Das heißt, die Arbeitnehmervertreter können überstimmt werden. Und das geht eben auch bei dem Thema Vorstandsvergütung. Insofern muss man das immer ja mit im Hinterkopf behalten, wenn man quasi darüber berichtet, was ja auch stimmt, dass auch die Arbeitnehmervertreter verantwortlich für diese hohen Vorstandsgehälter sind, würde ich trotzdem dazu sagen, ja, aber sie müssen ja immer darauf achten, dass sie eigentlich konsensfähig sind, weil sie überstimmt werden können. Insofern wäre das quasi ein interner Faktor, der das erklärt. Externe Faktoren sind ja einerseits der Punkt eben, dass dieser Markt für Vorstände ein ganz besonderer Markt ist und eben vergleichbar vielleicht mit dem Markt für Fußballspieler, ne, wie du ihn ja eben auch schon beschrieben hast. Sprich, wir haben eigentlich eine relativ geringe Auswahl an Kandidatinnen, die in Frage kommen für diesen Posten als Vorstand, als Vorständin. Und deswegen haben die Leute, die da in Frage kommen, sehr viel Macht über die Ausgestaltung ihres eigenen Anstellungsverhältnisses, wenn du so willst, und können deswegen eben auch diese horrenden Summen hervorrufen. Und darüber hinaus gibt es noch einen externen Faktor, der vielleicht ein bisschen struktureller angelegt ist, und zwar die Verschiebung in der Ausgestaltung der Vorstandsvergütung. Du hast es schon angesprochen, in den 90er Jahren war das noch anders. Da war ein Großteil der Gehälter der Vergütung der Vorstände lag auf der fixen Vergütung, also auf einem fixen Jahresgehalt, also wie ich es als normaler Angestellter in Anführungszeichen auch erhalte. Mittlerweile ist es eben so, dass ein Großteil der Vergütung der Vorstände variabel angelegt ist. Sprich, ein Großteil der Vergütung basiert eben auf der Zielerreichung vorher festgelegter Leistungsindikatoren. Und so ein Vergütungssystem für Vorstände ist ziemlich komplex. Wir haben da die fixe Vergütung, und dann haben wir eben diesen variablen Teil, der nochmal wiederum unterteilt ist in einen sogenannten Short-Term-Incentive, in einen Jahresbonus und in einen Long-Term-Incentive. Also ein Bonus, der über einen Betrachtungszeitraum von in der Regel 4 Jahren angelegt ist. Und das alles zusammen, inklusive der Altersvorsorge, die selbst für Vorstände noch dazu kommt, wo man ja auch kritisch hinterfragen kann, ist das überhaupt angebracht? Und das tun wir auch immer, das Ganze kritisch zu hinterfragen. Diese ganzen Komponenten ja, Nebenkosten kommen auch noch dazu, wenn die zum Vorstände zum Beispiel ein Auto gestellt bekommen, einen Dienstwagen, was ja in der Regel so ist. Ja, das alles macht eben die Vorstandsvergütung aus. Und dieser Trend hin zu der variablen Vergütung ist eben auch ein maßgeblicher Treiber der horrenden Summen, die dann am Ende des Jahres oder am Ende des Betrachtungszeitraums rauskommen.
Und machen es am Ende ja auch schwerer, genau herauszufinden, wie viel da jetzt überhaupt verdient wird, ne? Das hatten wir ja auch im Vorfeld besprochen, dass diese variablen Anteile, da sprechen wir auch später nochmal drüber, der Long-Term und der Short-Term-Incentive, das sind ja Ziele, die dann teilweise über 3 oder über andere mehrere Jahre dann erst abgefragt und dann auch erst honoriert werden, was es dann natürlich auch nochmal schwieriger macht, das zu durchsteigen am Ende. Vielleicht nochmal, um alle abzuholen, die jetzt selbst nicht im Aufsichtsrat sitzen. Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, was Bestandteile sind von diesem Gehalt. Und du hast auch schon externe und interne Faktoren besprochen. Ich würde aber gerne nochmal genauer nachfragen, wer alles jetzt an diesem Prozess beteiligt ist. Von dem Vorschlag überhaupt, wir denken jetzt, 6,3 Millionen sind ein gutes Gehalt für einen Vorstand. Wo entsteht so eine Idee und wer ist daran beteiligt?
Also letzten Endes darüber abstimmen muss der gesamte Aufsichtsrat. Ne? Aber es ist ja so, dass ein Großteil der Arbeit des Aufsichtsrates in ja einzelnen Gremien, in einzelnen Ausschüssen stattfindet. Und das ist bei der Vorstandsvergütung nicht anders. In börsennotierten Unternehmen, wo es einen Vergütungsausschuss gibt, wird das Ganze eben in diesem Ausschuss vorbereitet. Das muss nicht immer der Vergütungsausschuss sein. In manchen Unternehmen ist es auch der Personal- oder Präsidialausschuss. Jedenfalls ist es in der Regel so, dass in diesem Ausschuss ein Vorschlag zur Vorstandsvergütung erarbeitet wird. Und ja, der Gesetzgeber gibt dem Aufsichtsrat quasi an die Hand, dass die Gesamtvergütung in einem angemessenen Verhältnis zu den Aufgaben und Leistungen des Vorstandsmitglieds sowie zur Lage der Gesellschaft stehen muss und die übliche Vergütung nicht ohne besondere Gründe übersteigen darf. Und der besonders wichtige Passus für die Praxis ist eben diese übliche Vergütung. Denn was in der Regel passiert, ist, dass in diesem Vergütungsausschuss oder in dem Ausschuss, wo das Ganze besprochen wird, dann noch externe Vergütungsberater hinzugezogen werden, denn der oder die Aufsichtsrätin weiß ja gar nicht, was ist überhaupt eine übliche Vergütung. Na, letzten Endes müssen alle eine angemessene Vergütung finden und die Vergütung muss in den Augen der Aufsichtsratsmitglieder angemessen sein. Aber ein Indikator ist eben dieses Maß an Üblichkeit und da schaut man sich an und das machen dann meistens externe Vergütungsberater. Was ist denn die Vergütung in anderen Unternehmen? Und gleicht es so ein bisschen ab in vergleichbaren Unternehmen? Man macht ein Benchmarking. Und da werden eben diese externen Vergütungsberater hinzugezogen. Man merkt aber auch, dass durch dieses Benchmarking man ganz schnell in eine Aufwärtsspirale kommen kann. Ne? Weil wenn dann immer alle mit dem Finger auf andere zeigen und sagen, da ist die Vergütung höher, deswegen passe ich meine Vergütung an, dann können wieder andere auf dieses Unternehmen sagen und sagen, die Vergütung ist da höher, deswegen muss unsere Vergütung angepasst werden. Und da raten wir immer, vor allem den Arbeitnehmervertretern natürlich, ganz genau hinzuschauen. Denn nur weil eine Vergütung üblich ist, muss sie nicht angemessen sein. Das sind ja noch mehr Kriterien, die ich eben genannt habe.
Da ist jetzt aber für mich dann erstmal dieses Thema abgeschlossen. Da habe ich jetzt einen besseren Durchblick, wie sich so eine Zahl zusammensetzt. Weil es ist ja eben so, wenn man es liest, denkt man sich immer, wie kann das passieren? Ich glaube, da können wir jetzt weitergehen und dann doch nochmal bei der Veränderung der Vergütungsstruktur weg vom Fixgehalt hin zu der variablen Vergütung, die du schon angesprochen hast, nochmal anknüpfen und da eben auch bei der Veränderung, wie Unternehmen darüber berichten müssen, über die Gehälter. Und da kommen wir jetzt zu dem Gesetz zur Umsetzung der zweiten Aktionärsrechte-Richtlinie in der EU. Wir sagen einfach kurz ARUG 2. Das Gesetz ist ja am 1. Januar 2020 in Kraft getreten. Erstmal, um einen Grund zu schaffen, was hat sich denn mit dieser Inkraftsetzung verändert?
Also das ARUG 2 hat eine ganze Reihe an Reformen mit sich gebracht. Einmal Anforderungen an die Ausgestaltung der Vorstandsvergütung. Da wäre zum Beispiel zu nennen, dass der Aufsichtsrat eine Maximalvergütung jetzt definieren muss. Also der Aufsichtsrat muss quasi eine Höhe der Vergütung definieren im Vergütungssystem, die dann in den kommenden Jahren nicht überschritten werden darf. Das ist quasi so ein bisschen Selbstbindung des Aufsichtsrates. Und durchs ARUG 2 kam quasi auch eine Anforderung des Gesetzgebers, dass die Vorstandsvergütung nachhaltig und langfristig ausgerichtet werden soll. Da stand früher im Gesetzestext nur das Wort langfristig. Jetzt steht da nachhaltig und langfristig, was in Bezug auf die Nutzung von ESG-Kriterien, auf die wir ja auch noch zu sprechen kommen, von Bedeutung ist. Aber die größten Neuerungen kamen eben in Bezug auf die Berichterstattung, also auf die Transparenzpflichten für börsennotierte Unternehmen. Und da müssen Unternehmen jetzt quasi einmal über ihr Vergütungssystem berichten. Das ist prospektiv, also das Vergütungssystem definiert den Rahmen, innerhalb dessen die Vergütung in den kommenden Jahren für Vorstände ausgestaltet werden soll. Also es ist quasi wirklich so eine Art Rahmenbedingung für die Vorstandsvergütung. Und dann müssen die börsennotierte Unternehmen jährlich, also retrospektiv, über das im letzten Jahr liegende Geschäftsjahr, über die Vergütung innerhalb eines Vergütungsberichtes definieren. Also im Grunde, was haben Sie aus dem Vergütungssystem innerhalb eines Geschäftsjahres wirklich gemacht und was ist den Vorständen wirklich zugeflossen? Und da kommen wir jetzt auch direkt ans Eingemachte, denn der Gesetzgeber definiert eben, dass die Unternehmen über die im Geschäftsjahr gewährt und geschuldete Vergütung berichten müssen. Geschuldet ist erstmal in der Praxis bisher irrelevant. Es geht um die gewährte Vergütung. Und die gewährte Vergütung ist die, die den Vorständen innerhalb des Geschäftsjahres zugeflossen ist. Und jetzt wird es kompliziert, denn was bedeutet das für die variable Vergütung? Was bedeutet das ja für den Long-Term Incentive, also für die Vorstandsvergütung mit einem mehrjährigen Betrachtungszeitraum? Und da hat der Gesetzgeber im Grunde das Ganze recht unklar formuliert. Denn wir haben ja jetzt die Problematik, und ich will da nicht zu sehr ins Detail gehen. Wir haben da im Mitbestimmungsportal auch eigene Artikel zu, für die, die sich wirklich damit auseinandersetzen wollen. Es gibt ja ein Problem, und zwar das folgende. Wenn man eine variable Vergütung für ein Jahr auszahlt und die erst im darauf folgenden Geschäftsjahr auf die Konten der Vorstände überwiesen wird, dann stellt sich die Frage, wann war eigentlich dieser Zuflusszeitpunkt? War der im, ich sage jetzt mal, Geschäftsjahr 2023 oder wird er schon dem Geschäftsjahr 2024 zugeordnet? Wir wollen aber ja eigentlich Pay for Performance haben, also wir wollen abgleichen können, was haben die Vorstände für die, in Anführungszeichen, Leistung in dem Geschäftsjahr bekommen. Das heißt, es würde ja nur Sinn ergeben, dass man diese Vergütung noch dem Geschäftsjahr 2023 zuordnet. Na, das wäre quasi dann eine, wir sprechen da von einer erdienungsorientierten Sichtweise. Es gibt aber auch Leute, die meinen, der Gesetzgeber fordert eine zahlungsorientierte Sichtweise ein. Und das würde dann eben bedeuten, dass man diese Vergütung erst dem Jahr 2024 zuschreibt. Na, und ich glaube, du merkst, Linda, dass das ganz schön kompliziert wird dann in der Praxis und dass es auch schwierig wird, nachzuvollziehen, was haben die Vorstände für welche Zielerreichung und für welche Leistung in dem Geschäftsjahr wirklich erhalten. Und eigentlich soll es ja um Transparenz gehen. Das ist ja der Gedanke bei diesen Transparenzpflichten. Und da muss man sagen, dass die Transparenz eigentlich früher mit den sogenannten Zuflusstabellen vom deutschen Corporate Governance Codex besser gegeben war. Und wir hoffen jetzt, dass sich dahingehend noch etwas tut. Die Unternehmen geben sich da sehr viel Mühe. Die zeigen zum Beispiel an, wir haben die Zielvergütung für das Geschäftsjahr 2023 und dann haben wir hier die gewährte Vergütung für das Geschäftsjahr 2023. So kann es gehen, weil dann kann man quasi vergleichen, was war der Zielwert, was war der Istwert, was wurde wirklich gewährt. Was wurde, ist den Vorständen am Ende des Jahres zugeflossen? So stellen wir uns das vor. Aber innerhalb dieser Transparenzpflichten vom Gesetzgeber ist da sehr viel Spielraum. Und das macht die Vergleichbarkeit so schwierig.
Das glaube ich. Mir rauscht nach deinen Ausführungen ein bisschen der Kopf. Nicht, weil du es nicht gut erklärt hast. Ich konnte dir sehr gut folgen. Aber weil sich natürlich viele Fragen aufmachen. Ne? Das hört sich nach viel Gestaltungsspielraum an, in die eine oder auch in die andere Richtung. Du hast schon selber gesagt, im Mitbestimmungsportal finden sich da ja noch weitere Artikel zu. Wir wollen noch ein bisschen was anderes besprechen, deswegen würde ich jetzt weitergehen, weil was anderes, was sich mit dem AROG 2 ja auch noch geändert hat, ist das sogenannte Say-on-Pay-Votum der Hauptversammlung, was, so wie ich es verstanden habe, mit dazugekommen ist. Ist das so? Erste Frage. Und zweite Frage, was sind denn die Auswirkungen von diesem Say-on-Pay-Votum?
Ja, das ist so. Das ist ein sehr guter Punkt. Und zwar müssen sowohl das Vergütungssystem als auch der jährliche Vergütungsbericht der Hauptversammlung zur Abstimmung vorgelegt werden. Das sind dann die Say-on-Pay-Voten quasi. Der Vergütungsbericht jährlich und das Vergütungssystem bei allen wesentlichen Änderungen, spätestens aber alle 4 Jahre. Jetzt ist es aber so, dass die Kompetenz zur Vorstandsvergütung ja beim Aufsichtsrat liegt. Und das hat der Gesetzgeber so gelöst, dass diese Say-on-Pay-Abstimmung nicht bindend ist. Das heißt, der Aufsichtsrat ist nicht formal an die Abstimmung gebunden. Und das bedeutet wiederum, dass wenn sich die Hauptversammlung negativ in Bezug auf beispielsweise das Vergütungssystem äußert, dann ist der Aufsichtsrat lediglich dazu verpflichtet, ein überprüftes System das nächste Mal vorzulegen. Und das bedeutet auch nicht zwangsläufig, dass Änderungen vorgenommen werden müssen. Also haben die Aktionäre eigentlich weiterhin keinen direkten Einfluss auf die Vorstandsvergütung. Indirekt haben sie diesen aber natürlich schon, da diese Abstimmung sehr hohen symbolischen Wert hat und ja natürlich öffentlichen Druck entfalten kann. Deswegen ist für uns eigentlich klar, dass man das Votum der Hauptversammlung nicht einfach ignorieren kann und das passiert in der Praxis auch nicht. Und außerdem existiert jetzt nach dem ARUG auch die Möglichkeit, dass die Hauptversammlung die vom Aufsichtsrat festgelegte Maximalvergütung nachträglich nach unten korrigiert. Also dass sie quasi die senkt, weil die Hauptversammlung, die Aktionäre sagen, die ist uns zu hoch. Und wie du dir vorstellen kannst, ist das eigentlich keine Regelerscheinung. Also das wird nicht die Runde machen, beobachten wir bisher auch nicht. Aber es gibt der Hauptversammlung zumindest die Möglichkeit, in der Theorie am Aufsichtsrat vorbei die Vorstandsvergütung direkt zu beeinflussen.
Da stellt sich für mich jetzt am Ende dieses kleinen Themenkomplexes in unserem Gespräch die Frage, würdest du denn jetzt die Entwicklung der Rechtsprechung und im Speziellen auch durch das ARUG II so bewerten, dass sich der Einfluss dann eigentlich von mitbestimmten Aufsichtsräten beim Thema Vorstandsvergütung geschmälert hat dadurch? Wurde man da eingeschränkt eigentlich?
Absolut. Es ist eine eher bedenkliche Entwicklung. Und die Gewerkschaften haben ja auch nicht ohne Grund dieses Say-on-Pay-Votum kritisiert beim Gesetzgebungsverfahren vom ARUG II. Also einerseits hat man natürlich begrüßt, dass die formelle gesetzliche Kompetenz beim Aufsichtsrat bleibt. Andererseits hat man aber auch kritisiert, dass die Position der Hauptversammlung durch dieses Say-on-Pay-Votum indirekt gestärkt wird. Und das passiert eben auf Kosten des mitbestimmten Aufsichtsrates. Und diese Schwächung des mitbestimmten Aufsichtsrats kann man durchaus in meinen Augen als Machtverschiebung in der fragilen Balance in unserer Corporate Governance betrachten, und zwar hin zu eben einer Stärkung von Investoren und Aktionären bei der Hauptversammlung und wie schon gesagt, eben auf Kosten des mitbestimmten Aufsichtsrats. Und das sehen wir natürlich kritisch.
Dann lass uns an dieser Stelle jetzt mal auf konkrete Einflussmöglichkeiten schauen, wenn es um das Thema Vorstandsvergütung geht. Wir haben das mit diesen Folgen perfekt geplant, muss man sagen. Wir haben ja in der Folge davor über ESG-Kriterien gesprochen und überhaupt Nachhaltigkeitskriterien, die Einführung und als große Chance für die Mitbestimmung und die Unternehmensmitbestimmung. Und du hast es auch schon ein, zweimal angesprochen, auch bei dem Thema Vorstandsvergütung, wenn wir auf die variable Vergütung gucken und da die Etablierung von ESG-Kriterien, ist das für die Arbeitnehmerseite auch ein großer Angriffspunkt. Jetzt bist du ja in deiner Arbeitsrealität am IMU auch dabei, Aufsichtsräte mit zu beraten, auch wenn es darum geht, Vorstandsgehälter auszugestalten in ihrem Aufsichtsrat. Vielleicht von dir mal so ein kleiner Einblick. Wie gehst du denn an so eine Beratung ran? Wo suchst du da nach Angriffspunkten?
Ja, ich glaube, aus Mitbestimmungsperspektive gibt es da zwei große Ansatzpunkte. Und der erste ist eben die Höhe. Da können wir von unserer Seite die Aufsichtsräte dahingehend unterstützen, dass wir eben auch eine Angemessenheits- und Üblichkeitsprüfung machen, beziehungsweise die Aufsichtsräte vorgelegt bekommen, überprüfen. Und es ist ja eine Sache, dass man sagt, wir haben jetzt hier eine Kandidatin, einen Kandidaten für den Vorstandsposten gefunden, wollen wir unbedingt haben. Und deswegen sind wir bereit, diese Höhe der Vergütung auch zu zahlen. Aber ich glaube, es ist gerade für Arbeitnehmervertreter auch immer noch eine individuelle Entscheidung. Und da muss man denen eben auch Argumente an die Hand geben. Können wir das jetzt mittragen? Denn wie gesagt, sie sind durch das Doppelstimmrecht des Aufsichtsratsvorsitzenden immer noch reell in der Unterzahl, können also überstimmt werden. Und deswegen, wenn wir eben gewisse Höhen in der Vergütung erreicht haben und gewisse Unterschiede zwischen ja dem normalen Level der Beschäftigten und der Höhe bei den Vorständen, dann kann es auch durchaus sein als Arbeitnehmervertreter, dass man sagt, ich kann das nicht mittragen und deswegen werde ich dagegen stimmen. Deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns einerseits erstmal die Höhe angucken. Hebel für die Mitbestimmung ist aber eigentlich vielmehr die Ausgestaltung und das ist eben dieser zweite Ansatzpunkt. Denn variable Vergütung, haben wir schon genannt, basiert eben auf der Zielerreichung vorher vom Aufsichtsrat festgesetzter Leistungskriterien. Und da können wir auch aus Mitbestimmungsperspektive ansetzen, gerade wenn es zum Beispiel um das Thema ESG-Kriterien angeht, also vor allem eben ökologische und soziale Kriterien. Zumindest bei der Variablenvergütung wollen wir ja gewisses Führungsverhalten incentivieren. Und wenn wir die richtigen Kriterien setzen in der Theorie, können wir auch das Führungsverhalten in eine gewisse Richtung lenken.
Hast du da konkrete Beispiele, welche ESG-Kriterien du da jetzt für besonders sinnvoll halten würdest?
Also ich glaube, das kann man pauschal so nicht beantworten, denn zuallererst sollten sich die Arbeitnehmervertreter die Frage stellen, welchen Teilbereich jetzt beim Thema ESG, welchen Teilbereich der Nachhaltigkeit sie eigentlich adressieren wollen. Da gucken wir erstmal gemeinsam und diskutieren erstmal gemeinsam über diese Frage, wo besteht eigentlich Nachholbedarf beim Thema Nachhaltigkeit? Ne? Und wenn man quasi sich darüber bewusst wird, welchen Teilbereich dieses riesengroßen Themenblocks Nachhaltigkeit man adressieren möchte, wir würden natürlich erstmal plädieren, dass man als Arbeitnehmervertreter, als Arbeitnehmervertreterin auf die soziale Nachhaltigkeit schaut und vielleicht da Kriterien auswählt. Aber auch beim Thema soziale Nachhaltigkeit gibt es ja viele Themenblöcke. Qualifizierung und Weiterbildung, Arbeitsschutz, das ganze Thema Diversity, Unternehmenskultur und Mitarbeiterzufriedenheit. Da sollte man erstmal gucken, wo haben wir Nachholbedarf, was wollen wir adressieren? Und wenn wir dieses Thema definiert haben, können wir gucken, welche Kriterien können wir eigentlich verwenden innerhalb dieses Themenblocks. Und dann stellt sich die zweite Frage, haben wir überhaupt die Daten? Also existiert eine Datenverfügbarkeit, um überhaupt KPIs, sogenannte Key Performance Indikatoren, innerhalb dieses Themenkomplexes, dieses Teilbereichs der Nachhaltigkeit auswählen zu können? Wenn wir jetzt mal ein Beispiel nennen, Qualifizierung und Weiterbildung, tracken wir überhaupt die Anzahl an Weiterbildungsstunden pro Mitarbeiter, wäre dann so eine Frage. Das machen die großen Unternehmen, aber das wird sich jetzt vor allem auch nochmal ändern und verbessern, denn ihr habt ja in der letzten Folge über die neue Nachhaltigkeitsberichterstattung, die aus Europa kommt, gesprochen, über die CSRD-Richtlinie. Und innerhalb dieser Verbesserung des Nachhaltigkeitsreporting gehen wir davon aus, dass sich natürlich, das ergibt ja nur Sinn, auch die Datenverfügbarkeit innerhalb der Unternehmen in Bezug auf ESG verbessern wird. Und das bedeutet einerseits, dass die Aufsichtsräte auch von einer größeren Datenverfügbarkeit her Kriterien für die Vorstandsvergütung auswählen können. Ja, und das ist, glaube ich, ein großer Vorteil. Und unabhängig eben von dieser Verbesserung der Datenverfügbarkeit ändert sich auch etwas an der Berichterstattung, aber jetzt an der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Denn nach den ESS 2, also den allgemeinen und sektorübergreifenden Bestimmungen der European Sustainability Reporting Standards, müssen Unternehmen auch über die Einbeziehung ihrer nachhaltigkeitsbezogenen Leistungskriterien in ihren Anreizsystemen berichten. Das klingt sehr kompliziert, aber das bedeutet in der Praxis, dass man jetzt auch innerhalb der Nachhaltigkeitsberichte auf ESG-Kriterien in der Vorstandsvergütung eingehen muss. Und das bedeutet eben auch, dass zukünftig deutlich mehr Unternehmen über ESG-Kriterien in der Vorstandsvergütung berichten müssen, als sie es aktuell tun. Denn unsere aktuellen aktienrechtlichen Berichtspflichten nach dem AROC 2, wie wir gerade darüber gesprochen haben, richten sich ja nur an börsennotierte Unternehmen. Der Anwenderkreis der CSRD, also der Nachhaltigkeitsberichterstattung, ist aber bekanntlich deutlich umfassender. Insofern betrifft dieses Thema ESG-Kriterien in der Vorstandsvergütung bald deutlich mehr Unternehmen.
Damit bin ich mit meinen inhaltlichen Fragen jetzt erstmal am Ende und danke dir schon mal für deine Zeit und möchte aber abschließend nochmal fragen, hast du Tipps oder Qualifizierungsprogramme, die du jetzt nochmal den Hörerinnen und Hörern hier ans Herz legen möchtest?
Also einerseits möchte ich natürlich auf unser Qualifizierungsprogramm für Aufsichtsräte hinweisen. Da haben wir ja Aufsichtsratsseminare zu allen möglichen Themen, die für Aufsichtsräte relevant sind, aber eben auch ein Seminar zum Thema Vorstandsvergütung, das ich gebe. Und da würde ich mich natürlich sehr freuen, wenn ich einige Hörerinnen und Hörer vielleicht da treffen könnte, die sagen, ich bin im Aufsichtsrat, mich interessiert das Thema, ich will mich da weiterbilden, das mache ich. Andererseits haben wir aber ja auch die Spotlight-Reihe von Online-Seminaren, wo ich für das nächste Jahr auch ein Seminar im Bereich ESG-Kriterien jetzt im Zusammenhang mit der CSRD plane. Darauf könnte ich auch noch hinweisen. Und ja, bei Rückfragen zu dem Thema kann man sich aber auch direkt an uns oder an mich wenden, denn wir machen ja auch Inhouse-Schulungen und Beratungen. Insofern würde ich sagen, sind das so diese drei Themenkomplexe in Bezug auf Weiterbildung, die wir anbieten.
Ich glaube, das sind sehr gute Angebote, die gerne angenommen werden. Freue dich auf ein volles Postfach. Ich bedanke mich erstmal für das Gespräch und deine Zeit. Danke, Navid. Bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne. Bis bald.
Und nach diesem spannenden Interview sind wir jetzt am Ende der Folge angekommen. Fast. Fast, sage ich, Annie. Weil es steht ja noch die Auflösung aus, ne? Ich habe vorhin schon eine Antwort abgegeben für die Quizfrage. Jetzt möchte ich auch wissen, ob ich richtig gezielt habe.
Ja, das stimmt. Du lagst ja im Millionenbereich, sagen wir mal so, ne? Also jetzt nicht eine Million, sondern grundsätzlich im Millionenbereich. Und damit liegst du leider, müssen wir an der Stelle ja auch sagen, schon relativ richtig oder nah dran, weil es sind tatsächlich circa 2,4 Millionen Beschäftigte, denen genau die von Mitbestimmungsvermeidung oder Mitbestimmungsignorierung betroffen sind. Und bei denen im Geltungsbereich des Drittelbeteiligungsgesetzes haben wir leider keine belastbaren Zahlen. Diese 2,4 Millionen Beschäftigten, das ist Stand 2022. Und es gibt eben diesen Trend seit den 2000ern, dass diese Mitbestimmungsvermeidung wirklich dramatisch zunimmt. Und wir haben einen ganz neuen Böckler-Impuls aus unserem Nachbarinstitut im WSI, die nämlich eine Befragung durchgeführt haben, was den Betriebsrat angeht und Mitbestimmungsvermeidung. Und die Ergebnisse zeigen, dass Arbeitgeber mehr als jede fünfte Neugründung von Betriebsräten behindern, obwohl auch das eben ein Straftatbestand ist.
Ich habe ja schon in den Millionenbereich gezielt mit meiner Antwort. Ich kann mich aber auch, wie du sagst, du hast schon gesagt, leider habe ich recht. Ich kann natürlich nicht darüber freuen, dass ich da richtig lag. Weil ja 2,4 Millionen mindestens, ne, wenn wir für den Bereich der Drittelmitbestimmung eben keine belastbaren Zahlen haben, das ist natürlich eine Ansage und schockiert einfach. Das kann man gar nicht anders sagen.
Ja, absolut.
Jetzt sind wir mit der Quizfrage ja schon beim Thema Mitbestimmungsvermeidung angekommen. Und das ist auch genau der richtige Punkt, um einen Ausblick auf die nächste Folge und die letzte Folge für dieses Jahr zu wagen. Wir haben ja schon angekündigt, nachdem wir mit Sebastian gesprochen hatten, dass wir dem Thema eine ganz eigene Folge widmen wollen. Und als wir dann in die Planung gingen, haben wir festgestellt, das wollen wir auch nochmal auf eine komplett andere Art und Weise machen. Wir wollen nämlich auf den Fall SAP, aber auch Olympus gucken, in einer True Crime-esken Art und Weise. Wir machen eine True Crime-Folge.
Ja, genau, das haben wir uns tatsächlich überlegt als passendes Format, weil das Thema ist ernst, es hat Teile eines Krimis und wir haben hier natürlich den Vorteil, dass ja mein Kollege Sebastian Sick und auch unser wissenschaftlicher Direktor Daniel Hai diesen Prozess über 7 Jahre mitbegleitet haben und eben auch nochmal Insights haben. Also natürlich werden wir in dieser Folge faktenbasierte Details hören, aber wir werden eben auch ganz, ganz viel Input hören von Sebastian, den wir so noch nirgendwo gelesen oder gehört haben. Und Sebastian hat sehr, sehr viel zu erzählen. Und bei dem Fall Olympus, das wird Felix, mein Kollege Felix Giesecke, übernehmen, der sich in den letzten Monaten sehr intensiv mit diesem Fall auseinandergesetzt hat. Ja, wir werden das so aufbauen, dass das eine spannende, emotionalisierende Folge zur Mitbestimmungsvermeidung wird, ja.
Ab Mitte Dezember könnt ihr euch dann auf die Veröffentlichung dieser Folge freuen. Wir freuen uns jetzt auf die Arbeit daran. Die geht jetzt nämlich nach dieser Folge los. Ich würde sagen, ich freue mich drauf und bis zum nächsten Mal.
Ich freue mich auch drauf. Ja, bis demnächst.
Fokus Aufsichtsrat. Das Update für starke Mitbestimmung. Ein Podcast des Instituts für Mitbestimmung und Unternehmensführung der Hans-Böckler-Stiftung.